Liebe Schwestern und Brüder, es war für die ersten Christen eine sehr schmerzhafte Erfahrung, dass viele Menschen die Botschaft, dass Jesus geboren ist, dass er der Messias ist, das Licht der Menschen, nicht angenommen haben. Als Jesus noch lebte, da waren sie begeistert, wenn er sie heilte, aber nach seiner Auferstehung, der Begegnung mit den Jüngern, hatten sie in ihrem eigenen Volk wenig Erfolg. Viele haben sie als Spinner angesehen. Ja, sie sind herausgeflogen aus dem Familienverband, verfolgt worden um ihres Glaubens. Denken wir an Stephanus. Und sie haben sich gefragt, warum ist das so? Warum, Gott, lässt du das zu, alle Leiden in dieser Welt unter der Vorherrschaft der Römer, diesen schlechten Verhältnissen? Und wir haben erfahren, dass Jesus dieses Licht ist. Warum akzeptieren sie ihn denn nicht und finden nicht zu ihm? Das war eine große Frage. Gleichzeitig machen sie die Erfahrung, dass Menschen, die keine Juden waren, die nicht Teil ihrer Glaubensvolkes waren, zutiefst berührt wurden von Jesus, ihr Leben ausrichteten und genauso aus ihren Familien herausflogen, die auch gesagt haben, wie kann man so idiotisch sein und Christ werden, und die das in Kauf genommen haben. Die Kirche wächst eigentlich viel schneller im nichtjüdischen Volk, obwohl die Apostel, Maria, Josef, alle ja Juden waren. Matthäus selber am Rand seiner eigenen Glaubensvolkes, weil er Zöllner war, er hat Jesus ja entdeckt und er greift diese Geschichte auf, die findet man nur bei ihm, von diesen Weisen, die den König suchen. Sie finden ihn und nehmen eine riesige Reise auf sich, eine beschwerliche. Noch heute gibt es das Horoskop, das uralt ist, von den Babyloniern, die die Sterne gedeutet haben, die Konstellationen und Schicksalsbewegungen quasi abgelesen haben. Sie hatten nichts anderes als diese Art von Lebensdeutung. Aber sie haben sich auf den Weg gemacht, sind nachts geführt worden, tagsüber gibt es ja keine Sterne zu sehen. Und in der Konstellation war klar, in diesem Volk, in diesem kleinen Volk, vielleicht so groß ist im Grunde genommen von der Fläche wie das Saarland, dort ist ein König geboren, ein Stern, der etwas zu sagen hat. Und natürlich gehen sie in das Haus, das Königshaus der Juden, zu Herodes, der erschrickt. Das heißt mit ihm Jerusalem. Er selbst hat keine Ahnung, ist kein Theologe, holt die Schriftgelehrten und sagt, könnt ihr mir sagen, wo überhaupt eigentlich der Messias geboren wird? Gibt es da eine Aussage? Und tatsächlich, im Prophet Micha heißt es in Bethlehem, einer kleinen Stadt, ganz in der Nähe von Jerusalem, gerade mal 15 Kilometer. Der hätte eine Stunde Reise gehabt in seiner Kutsche, dann wäre er dort gewesen. Im Gegensatz zu diesen Magiern, den Sterndeutern, die hunderte von Kilometern durch die Wüste zurückgelegt haben. Statt den Heiland zu finden, und das ist die Tragik, sieht er sofort den Konkurrenten. Und er wird nachher die Kinder umbringen. Und wie pervers, er sagt, bitte geh doch, ich will auch diesen König anbeten. Und im Herzen hat er ihn schon längst umgebracht. Menschen weit weg, wenn sie ihrer inneren Stimme, dem Gewissen folgen, finden Gott und entdecken ihn, die eigenen nicht. Was heißt das für uns? Ich frage mich auch, warum so wenig Menschen mehr in unserer eigenen Kirche unter den Gläubigen, auch in unserem Land, wirklich zum Glauben finden. Natürlich gibt es die ganze Liste, die kennen wir alle von oben bis unten, der Kritiken. Aber war es das schon? Gestern hatte ich eine eigentümliche Begegnung. Da war ich im Supermarkt, der übervoll war, und höre plötzlich, wie jemand flucht. Fürchterlich flucht. Und zwar eben Heiland und so weiter. Jetzt bin ich zusammengezuckt, war eine ganze Gruppe, die da eingekauft hat. Ich sagte zu dem Mann, bitte fluchen Sie nicht. Das tut Ihnen nicht gut und Sie beleidigen Gott. Und dann sagt seine Freundin wohl, haben Sie ein Problem? Hier fluchen doch alle. Und dann sage ich, ich fluche nicht, ich bin Pfarrer, ich kann das nicht hören. Sagt sie, oh Entschuldigung. Und dann sagt er, aber in Deutschland fluchen doch alle. Dann sagt er, wir sind Muslime, wir dürfen gar nicht fluchen, aber meine Kollegen fluchen noch viel mehr. Ich habe jetzt bloß geflucht, weil ich nichts gefunden habe. Auf einmal haben wir uns darüber unterhalten. Und dann sage ich, wenn ihr das gelernt habt von uns, dann habt ihr was Schlechtes gelernt. Und was mich berührt hat, die vorher gesagt hat, hier fluchen doch alle, dann sagt er auf einmal, es tut mir sehr leid, ich habe Gott beleidigt. Und er hat mich nachher noch gesehen, hat nochmal sich entschuldigt. Und das hat mich betroffen gemacht, habe ich gedacht, ist das tatsächlich, natürlich war der Bauarbeiter irgendwo sonst, aber ist das übrig geblieben von unserem Stern? Ich weiß, das ist eine Negativgeschichte, aber sie war irgendwie deutlich für mich. Was begegnet Menschen, die zu uns kommen, auch Fremden? Unsere Glaubensfreude? Spüren die etwas von diesem Licht? Werden die eingeladen? Strahlen wir etwas davon ab? Gestern Abend in meinem Abendgebet habe ich gesagt, Herr, gib uns doch neu dieses innere Licht der Liebe, das dich sieht und schaut. Ich habe zu Beginn gesagt, Epiphanias heißt, dass im normalen Alltag, im Alltäglichen, wir tiefer schauen und das Göttliche sehen, das Heile und vor allem das Heilige. Wenn uns nur noch unser Auto, unser Geld heilig ist und Gott nicht mehr, dann stimmt nichts mehr. Gott muss an erster Stelle stehen. Sonst geht unsere Gesellschaft weiter den Berg ab. Wir brauchen dieses Licht der Gnade. Wir brauchen diese Liebe. Wir brauchen dieses Kind auch in dieser Zerbrechlichkeit der Krippe. Das sagt, gerade im Gebrochenen, im Kleinen bin ich da. Die drei Graben, deshalb ist man auf drei Könige gekommen, wie viele sagt ja Matthäus gar nicht, die dorthin gepilgert sind, aber die drei Graben sind eine wichtige Deutung. Das Gold bedeutet der Besitz, das, was ich habe, was mir wichtig und heilig ist, das gehört zuerst Gott. Der Weihrauch bedeutet eben mein Gebet, meine Hingabe. Wofür setze ich mich ein? Was brennt in mir und lebt von mir? Der Weihrauch verbrennt ja und gibt den Duft ab. Wofür lebe ich? Setze ich meine Energien ein? Und am Ende, wofür sterbe ich einmal? Deshalb auch die Myrrhe, was bleibt von mir? Die Myrrhe, mit dem wurden eben die Toten eingerieben, damit sie nicht so schnell verwesten. Was von mir bleibt? Was wird übrig bleiben, wenn ich gestorben bin? Für wen und was habe ich gelebt? Herr, hilf uns, dein Licht zu sehen in den alltäglichen Dingen. Und gib, dass wir selbst Licht sind für Menschen, die im Finstern leben. Dass sie von uns den Segen spüren und nicht den Fluch. Und dazu segne, stärke und erleuchte euch, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.